Gottes Segen euch allen. Lasst uns die Bibel aufschlagen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. Hier möchte ich lesen, und zwar beginnend mit Vers 1 bis Vers 12. Hier im Kapitel 5 beginnt Jesus seine Bergpredigt, eine der bekanntesten Predigten Jesu, eine der bekanntesten Lehren Jesu. Und diese Bergpredigt zieht sich von Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und Jesus beginnt die Bergpredigt mit den Seligpreisungen. Die Seligpreisungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Bergpredigt. Und heute Abend möchte ich mit Gottes Hilfe über diese Seligpreisungen sprechen. Lasst uns daraus lesen, lasst uns beginnend mit Vers 1 lesen, Matthäus Kapitel 5. Als er aber das Volk sah, ging er auf an einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Glückselig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Glückselig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glückselig sind die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die, die reinem Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedestifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Übles wider euch reden, indem sie lügen. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Amen. Wir haben hier in dieser Textpassage die Seligpreisungen, und wenn wir uns diese anschauen, zählen wir 8 Seligpreisungen. Und Vers 10 und 11, diese zwei Glückselig- oder Seligpreisungen, lassen sich zu einer zusammenfassen. Beide handeln von Verfolgung. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir uns nehmen, wenn wir diese Textpassage zu Hause lernen, um uns darüber nachzudenken, über jede einzelne. Und ich weiß, dass die Zeit sehr knapp ist, und ich möchte aber dennoch über diese 8 Seligpreisungen reden. Ich möchte auf jede dieser einzelnen Seligpreisungen eingehen. Wenn wir über Glückseligkeit sprechen oder über selig, das ist ein Wort, das sehr oft in der Bibel verwendet wird, und ich glaube, viele von uns, von den Jugendlichen, kennen das Wort nicht. Es ist nicht in der Umgangssprache, wird sie nicht verwendet. Was ist das glückselig oder was ist das selig? Es ist im Grunde nichts anderes als voll von Freude sein, glücklich sein, Freude. Das ist glückselig oder das ist selig sein. Aber wenn wir uns dieses Wort anschauen im biblischen Kontext, steht dieses Wort eigentlich, dieses Glück, in einem ganz strengen Gegensatz zu dem, was die Welt uns sagt, was Glück ist. Denn die Welt sagt, glücklich bist du, wenn du reich bist, wenn du mächtig bist, wenn du einflussreich bist, wenn du viel Freizeit hast, wenn du Spaß hast, dann bist du glücklich. Das sagt uns die Welt. Aber das Wort Gottes zeigt uns hier, was wahres Glück ist, was Glück von oben ist, Glück von Gott ist. Und das finden wir in diesen 8 Seligpreisungen, das finden wir in diesen 8 Eigenschaften, die aufgezählt werden. Diese 8 Eigenschaften, die einen wahren Gläubigen, einen wahren Christen widerspiegeln müssen, die in uns sich wiederfinden müssen. Ich beginne mit Vers 3. Hier findet sich die erste Seligpreisung, und hier steht geschrieben: Glückselig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Was bedeutet es, Glück, geistlich arm zu sein? Wenn wir ehrlich sind, sind doch alle Menschen geistlich arm. Wir alle sind geistlich arm. Aber nicht alle Menschen sehen das. Nicht alle Menschen erkennen das und geben es zu, dass sie geistlich arm sind. Jesus spricht hier zu den Jüngern. Er spricht zu denjenigen, die ihm nachfolgen, die ihn erkannt haben als ihren Erretter. Und sagt: Selig seid ihr, wenn ihr erkennt, dass ihr arm seid, dass ihr seelisch, ihn braucht, dass ihr Sünder seid, dass wir abhängig sind von Gott, dass wir ohne ihn nicht auskommen. Selig sind die, die das sehen. Und hier haben wir ein gutes Beispiel. Wir haben in Lukas Kapitel 18 das Gleichnis vom Zöllner und vom Pharisäer. Zwei Menschen, die gehen in den Tempel, um zu beten. Und wir haben den Pharisäer, er betet zu Gott und sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die Sünder, wie die Räuber, Ehebrecher oder wie die Pharisäer, Verzeihung, wie die Zöllner. Und das sagt der Pharisäer über die Zöllner. Und auf der anderen Seite ist der Zöllner, kommt der Zöllner und er betet zu Gott, voller Demut. Und den Vers möchte ich vorlesen. Lukas Kapitel 18 mit Vers 13. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist Demut. Das ist Eingeständnis, dass man geistlich arm ist, dass man Gott braucht und dass man seine Gnade braucht, seine Vergebung braucht. Der Pharisäer betet und er braucht Gottes Vergebung gar nicht. Er sagt, Gott, ich danke dir, dass ich kein Sünder bin, wie diese und diese. Aber Gott sagt, nicht so. Diese Menschen brauchen keine Vergebung, weil sie sehen nicht den Bedarf nach Vergebung. Diese Menschen sehen sich nicht geistlich arm. Aber Gott sagt, wir brauchen ihn und wir müssen das anerkennen. Voller Demut vor ihm zu treten, unsere Abhängigkeit zu ihm zu sehen. Und der Herr möge uns helfen. Die nächste Seligpreisung finden wir im Vers 5. Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Oder glückselig sind die, die Leid tragen. In anderen Übersetzungen steht geschrieben, glückselig sind die, die da trauern oder die Trauernden. Im Grunde gibt es sehr viele Menschen, die trauern oder die leiden. Auch Menschen draußen in der Welt, Menschen, die nicht bekehrt sind, trauern. Und meine Frage ist, sind auch diese Menschen glückselig? Nein. Gott spricht hier von einer anderen Trauer. Gott hier spricht von einem anderen Leid. Und zwar spricht er hier von dem Leid der Sünde, von der Trauer der Sünde. Wenn wir sündigen, können wir nicht gleichgültig sein. Wenn wir es gesündigt haben, bedrückt uns diese Last, diese Sünde. Und es ist ein Leid für uns. Es ist ein Leid, das wir haben. Und das soll uns charakterisieren, dass wir nicht gleichgültig sind und dass diese Trauer, dieses Leid der Sünde, das wir in uns haben, uns zur Buße verleitet. Die nächste Seligpreisung findet sich in Vers 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ich habe mal im Wörterbuch nachgeschaut, was gibt es für Synonyme für sanftmütig? Und wir finden hier ruhig, rücksichtsvoll, gütig, freundlich, ein sanftes Wesen haben. Das bedeutet es, sanftmütig zu sein. Im Grunde ist Sanftmütigkeit das Gegenteil von Jähzorn oder Unbeherrschtheit. Es ist nicht einfach, sanftmütig zu sein. Es klingt vielleicht so. Aber wir Christen sollten eigentlich alle sanftmütig sein. Und das sollte uns charakterisieren. Wie leicht werden wir gereizt? Wie leicht fangen wir einen Streit an, einen Konflikt? Aber der Herr ruft uns zur Sanftmut. Die Welt draußen, und oft haben wir auch den Anschein oder diesen Eindruck, dass sanftmütige Menschen, ruhige Menschen, Menschen, die den Frieden suchen, schwache Menschen sind. Aber das ist nicht wahr. Sanftmut ist die höchste Form der Selbstdisziplin, ist die höchste Form der Selbstbeherrschung. Sanftmut ist noch viel mehr. Sanftmut ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und das möchte ich vorlesen. Ganz bekannt, Galater Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist kein Gesetz. Brüder, Schwestern, wir alle sagen und wir alle wissen, dass der Heilige Geist in uns ist und dass er in uns wirkt. Und durch den Geist sind wir zum Gott, haben wir uns zu Gott bekehrt und er hat in uns diesen Wandel bewirkt. Aber sieht man auch die Früchte des Geistes in uns? Der Herr möge uns helfen, möge wirken, dass man auch die Früchte des Heiligen Geistes in uns sieht und dass wir sanftmütige Menschen sind. Amen. Die nächste Seligpreisung finden wir im Vers 6. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Alle Menschen wollen Gerechtigkeit. Alle Menschen wollen, dass ihnen Recht widerfährt. Aber die Rede ist hier von einer anderen Gerechtigkeit. Die Pharisäer haben sich selbst gerecht gemacht, indem sie durch ihre Taten geglaubt haben, dass sie gerecht sind. Sie haben geglaubt, dass sie durch Taten sich selbst rechtfertigen können. Aber Gott sagt, nein. Selig sind die, die nach der göttlichen Gerechtigkeit trachten. Selig sind die, die verstehen, dass wir durch unsere Taten nicht gerecht werden können, sondern nur allein durch den Glauben an Gott gerecht werden können. In Römer Kapitel 10 mit Vers 3 steht Folgendes geschrieben. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Die Rede ist von den Menschen und von den Pharisäern, vor allem diejenigen, die glauben, dass sie durch Taten gerecht werden. Und in Philipper Kapitel 3 mit Vers 9, zweiter Teil, steht geschrieben, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Nicht wir können gerecht werden durch Taten, sondern allein durch den Glauben. Und der Herr möge uns helfen. Amen. Vers 7. Selig sind die Barmherzigen, oder die, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Zu Barmherzigkeit gibt es viele Textpassagen in der Bibel und wird viel gesprochen auch über die Barmherzigkeit. Bist du barmherzig, wirst du Barmherzigkeit erlangen. Vergibst du, so wirst du Vergebung erlangen. Umgekehrt gilt, wenn du nicht vergibst, wirst du keine Vergebung bekommen. Und dem Vater unser beten wir, und vergib uns unsere Schuld, denn auch wir vergeben unseren Schuldigern. In Jakobus Kapitel 2 mit Vers 13 steht geschrieben, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wir haben, auch hier gibt es ein Gleichnis, ein schönes. In Matthäus Kapitel 18 ist das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Es gibt einen König und einer seiner Knechte hat Schulden bei ihm. 10.000 Talente schuldet der Knecht ihm. Und der König kommt zu ihm und fordert seine Schuld ein, aber er hat sie nicht, er hat das Geld nicht. Und der König will ihn einsperren, ihn, seine Familie, und will alles verkaufen, sein ganzes Hab und Gut. Aber er bittet ihm um Vergebung. Und der König vergibt ihm und er lässt ihn all seine Schulden. Und dieser Knecht, der Vergebung bekommen hat, er selber ist unbarmherzig, geht raus, sieht einen Mitknecht von ihm, sieht, dass er Schulden hat und fordert seine Schuld ein. Und es waren 100 Denare, viel weniger als er selber Schulden hatte. Und er vergibt ihn nicht, er lässt ihn einsperren. Seinen Mitknechten. Und als das der Herr hört, wird er zornig. Und er nimmt den einen Knecht, der nicht vergeben konnte, und sperrt ihn ein und fordert von ihm seine Schuld. Denn er hat nicht vergeben. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir vergeben müssen, dass wir barmherzig sein müssen. Meine Frage, Kannst du deinen Mitmenschen vergeben, deinem Bruder, deiner Schwester, die dir schuldig sind etwas? Vielleicht haben sie dir Unrecht angetan. Kannst du ihnen vergeben? Wenn du Vergebung erhalten möchtest, Barmherzigkeit, dann musst du barmherzig sein. Das ist nicht etwas Menschliches, was Gott von uns verlangt. Das ist etwas Göttliches. Das muss uns auszeichnen. Matthäus Kapitel 6 mit Vers 14 und 15 unterstreicht das noch einmal. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Der Herr möge uns helfen zu vergeben und barmherzig zu sein. Amen. Vers 8. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Was bedeutet es, ein reines Herz zu haben? Eine Antwort habe ich gefunden im Hebräer Kapitel 10 mit Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in der Fülle des Glaubens, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Mit anderen Worten, ein reines Herz zu haben, bedeutet ein reines Gewissen zu haben, vor Gott im Reinen zu sein. Gott kennt unser Herz, Gott sieht, was drinnen ist. Die Frage ist, wie ist dein Gewissen? Ist es schon stumpf? Merkst du gar nicht, dass du gesündigt hast, dass du etwas getan hast gegen den Herrn? Gott will, dass dein Herz rein ist, dass dein Gewissen rein ist, dass du dein Gewissen hast, das dich plagt und dich zur Buße verleitet. Und der Herr, der gerecht ist, er kann dich reinigen, wenn du zu ihm kommst. In der Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 8 bis 9, steht Folgendes geschrieben. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Wenn du heute da bist und wenn du siehst, wo deine Fehler sind und wenn du siehst, dass dein Herz nicht rein ist, kannst du heute gereinigt werden durch den Glauben. Denn sein Wort gilt auch heute noch. Das, was geschrieben steht, hat heute noch Geltung. Vers 9. Selig sind die Friedefertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Friedefertig, das sind Menschen, die den Frieden suchen, sind Menschen, die, ich habe da auch Synonyme gesucht, friedlich, verträglich, umgänglich, sanftmütig. Auch hier, diese Eigenschaft, die Gott hier nennt, ist eng verknüpft an den anderen Eigenschaften. Friedefertig. Du kannst nicht friedefertig sein und nicht sanftmütig sein. Friedefertig sein und nicht gerecht sein. Allgemein, wir schauen und sehen diese Eigenschaften, diese Seligpreisungen, die der Herr hier erwähnt, und alle diese sind eng miteinander verknüpft und greifen ineinander. In Jakobus Kapitel 3 mit Vers 18 steht geschrieben, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Und hier sehen wir einmal mehr, friedefertig sein bedeutet auch gerecht zu sein, bedeutet auch sanftmütig zu sein. Der Herr möge uns helfen, dass wir Menschen sind, die den Frieden suchen, nicht den Konflikt, die es nicht gleich eskalieren lassen. Denn auch das ist eine Stärke und keine Schwäche. Es ist einfach, seinem weltlichen Wesen, seinem leiblichen Ich freien Lauf zu lassen und sofort hochzugehen und zu explodieren. Aber um wie viel mehr bedarf es an Selbstbeherrschung, um sich zu zügeln, zurückzuhalten. Und das kann aber Gott in uns bewirken. Und das muss er auch, denn wir sind seine Kinder und er muss in uns sichtbar werden. Vers 10 und 11, das ist die letzte Seligpreisung. Hier steht geschrieben: Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Wir leben hier in einem Land, das gesegnet ist, materiell betrachtet. Wir leben in einem Land, wo Frieden herrscht, wo es uns gut geht, wo wir in Freiheit leben können. Wir werden hier nicht verfolgt. Aber es gibt sehr viele Christen, die werden verfolgt. Wir haben gehört, was im Nahen Osten passiert, was in Ägypten passiert ist, die Bombenanschläge auf Kirchen, auf christliche Kirchen. Gläubige Menschen, Christen, die in Syrien verfolgt, eingesperrt, gefoltert und umgebracht werden. Und Menschen in anderen Weltteilen, die auch verfolgt werden. Wir sind hier noch verschont, aber wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Was auf uns jetzt zutrifft, ist Vers 11. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und lügen. Es gibt viele, ich kenne einige, die, weil sie Christen sind, ungerecht behandelt werden, benachteiligt werden, verspottet werden, ausgelacht werden in der Schule oder in der Arbeit. Aber Gott sagt, seid ihr, ihr seid selig, denn ihr werdet euren Lohn erhalten. Im Vers 12 hat er diese Verheißung: Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Auch wenn es nicht einfach ist, wir müssen bereit sein, diese Dinge über uns ergehen zu lassen. Ich habe jetzt diese Seligpreisungen durch. Es waren 8 Seligpreisungen. Und das sind Eigenschaften, die uns als Christen charakterisieren müssen, die in uns gesehen werden müssen. Und meine Frage heute an dich und an mich: Sieht man diese Eigenschaften in dir? Sieht man sie in mir? Bist du ein Mensch, der geistlich arm ist, der voller Demut zugesteht, dass er abhängig ist von Gott, dass er seine Gnade braucht? Bist du ein Mensch, der voller Leid ist, wenn er gesündigt hat, der nicht gleichgültig sein kann, wenn er gesündigt hat, der trauert, wenn die Sünde in ihm ist? Bist du ein Mensch, der sanftmütig ist? Ein Mensch, der den Frieden sucht? Bist du ein Mensch, der nach der Gerechtigkeit dürstet, nach der Gerechtigkeit Gottes, der anerkennt, dass nicht wir durch unsere Taten selbstgerecht werden können, sondern allein durch Gott? Bist du ein Mensch, der barmherzig ist, der vergeben kann seinem Bruder, seiner Schwester, der vergeben kann, obwohl er ungerecht behandelt wurde? Bist du ein Mensch, der ein reines Herz hat, der ein reines Gewissen hat? Bist du friedefertig? Suchst du den Frieden? Und bist du bereit, verfolgt zu werden oder verspottet zu werden, ausgegrenzt zu werden? Ich glaube, das muss sich jeder von uns selber beantworten. Es ist wichtig, dass wir auf unser Leben schauen, dass wir in uns gehen, dass wir das Wort Gottes in uns reflektieren und uns über uns besinnen, wo wir stehen, wo unsere Beziehung zu Gott steht. Gott hat uns berufen, dass wir Lichter sind, dass sein Wesen in uns sichtbar wird. Philipp Yancey, ein bekannter Theologe, hat gesagt: Gott ist allgegenwärtig auf dieser Welt. Er hat uns auserwählt, ihn sichtbar zu machen. Gott wird sichtbar durch uns in dieser Welt. Ist er sichtbar durch dich? Ist er sichtbar durch mich? Wir mühen uns ab, damit wir außergewöhnlich sind. Wir leben ein frommes Leben. Wir tun viele Taten, damit die Menschen sehen, dass wir außergewöhnlich sind, damit die Menschen sehen, dass wir nicht wie sie sind. Aber Gott sagt heute: Nein, ihr sollt euch abmühen, ihn zu suchen, ihn in euer Leben zu haben, dass wir Gott näher kommen, dass er in uns wächst, dass er in uns ist. Das will Gott von uns. Nicht irgendwelche Taten, dass wir uns abplagen und mühen, die Taten zu tun, sondern wenn Gott in uns ist und wenn wir eine innige Beziehung mit ihm haben, wenn wir ihn suchen, dann wird er in uns wachsen. Und die Menschen draußen in der Welt, die werden sehen, dass wir außergewöhnlich sind und das wird von alleine geschehen, das wird aus uns heraus geschehen und wir müssen uns nicht abmühen, außergewöhnlich zu sein, weil man wird es von alleine sehen. Was wir tun müssen, ist Gott suchen. Was wir tun müssen, ist seine Gnade suchen und eine Beziehung zu ihm aufrechterhalten. Hier müssen wir uns Mühe geben und das ist eine Arbeit, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, die Zeit, die wir Gott geben und ihn zu lieben. Und ich lade und ich motiviere euch alle, dass ihr und auch ich, dass wir die Beziehung zu Gott aufrechterhalten, dass wir ihn suchen und dass wir in dieser Beziehung wachsen. Denn nur so wird Gott in unserem Leben sichtbar. Amen.